ARD. SWR Kultur. Forum.
Kämpfen, schießen, gehorchen. Braucht die Bundeswehr mehr Frauen? Frauen in der Armee, womöglich im Kampfeinsatz? Bis Anfang dieses Jahrhunderts war das in Deutschland kaum denkbar. Erst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hat es Frauen ermöglicht, alle militärischen Laufbahnen bei der Bundeswehr einzuschlagen. 25 Jahre ist es jetzt her, dass die ersten in die Kasernen eingezogen sind. Bis heute sind Soldatinnen bei der Truppe die Ausnahme. Dabei bräuchte die Bundeswehr dringend mehr Personal. Wie steht es um die Gleichstellung in der deutschen Armee? Sollten Frauen zum Kämpfen verpflichtet werden dürfen? Und wie viel Weiblichkeit tut der Bundeswehr gut? Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Marion Theis und mit diesen Gästen. Dr. Gerhard Kümmel, er ist Militärsoziologe und forscht am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaft der Bundeswehr in Potsdam. Stefanie Lohaus, sie ist Mitglied der Geschäftsführung der EAF, der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin und Leiterin des Projekts Gemeinsam gegen Sexismus. Und Hauptmann Maria Holz, stellvertretende Vorsitzende der Luftwaffe im Deutschen Bundeswehrverband. Bis zum Jahr 2001 gab es Soldatinnen in der Bundeswehr nur im Sanitäts- und Militärmusikdienst. Frau Holz, Sie und Ihre Kameradinnen dienen inzwischen im Heer oder in der Luftwaffe. Sie marschieren und sie schießen. Fühlen Sie sich gleichberechtigt mit den Männern?
Also ich diene bei der Luftwaffe und fühle mich auf jeden Fall gleichberechtigt, würde aber an dieser Stelle sagen, Gleichberechtigung und Gleichstellung sind auch zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und Gleichberechtigung ist in der Bundeswehr definitiv angekommen, ja.
Das heißt, Sie fühlen sich nicht gleichgestellt?
Ich würde sagen, es gibt Dinge, die wir verbessern können.
Im Bundeswehrverband, für den Sie ja heute hier reden, sucht man im 21-köpfigen Vorstand vergeblich nach einer Frau. Sie sind eine von zwei Stellvertreterinnen. Frau Holz, warum haben Frauen in Ihrem Verband so wenig zu sagen?
Gewählt werden wir von allen. Letztendlich ist das, ich würde sagen, bei der Hauptversammlung auf der Zielgeraden eigentlich dazu gekommen, dass die zwei Stellvertreterinnen, die wir haben in der Luftwaffe wie auch im Heer, tatsächlich aus dem Bundesvorstand, ja, nicht mehr Mitglied im Bundesvorstand sind. Das gab eine Änderung, eine Satzungsänderung und damit sind die Stellvertreter nicht mehr drin. Grundsätzlich wäre diese, wenn diese Satzungsänderung nicht gewesen wäre, wären wir noch Mitglied.
Und so sind es nur Männer.
Jetzt sind es nur Männer, das stimmt.
Also da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben.
Absolut.
Welche Rolle spielen Frauen heute in der Bundeswehr, Herr Kümmel?
Oh, das sind ganz, ganz viele, weil Frauen tatsächlich in sämtlichen Verwendungsbereichen der Bundeswehr eingesetzt werden können. Das heißt, wir finden sie klassischerweise im Sanitätsdienst der Bundeswehr. Da hat es praktisch angefangen, Mitte der 70er Jahre, ist dann in den Militärmusikdienst übergegangen. Und mit dem Urteil im Fall Tanja Greil sind tatsächlich alle Verwendungsbereiche in der Bundeswehr für Frauen geöffnet worden.
Tanja Greil, das ist heißt, das Urteil vom Europäischen Gerichtshof, das ich in der Anmoderation erwähnt habe.
Genau. Und seitdem sind Frauen tatsächlich mehr oder minder in sämtlichen Bereichen der Bundeswehr tätig. Es gibt natürlich Orte, Funktionen, Bereiche, Verwendungen, die Frauen besonders interessieren, andere weniger. Das heißt, wir haben Bereiche, wo Frauen so gesehen im Gesamtschnitt der Bundeswehr eher überrepräsentiert sind, also klassischerweise natürlich Sanitätsdienst, wo wir teilweise bis zur Hälfte der Stellen mit Frauen besetzt haben, je nach Verwendung. Andere Bereiche, so wie die kämpfende Truppe, die kommen an diese durchschnittlich 14% Frauenanteil in der Bundeswehr nicht ran, sondern da liegt der Frauenanteil drunter. Aber generell kann man sagen, überall, wo Bundeswehr ist, da sind eigentlich auch Frauen.
Also 14%, oder Soldatinnen, besser gesagt. 14% ungefähr sind es jetzt insgesamt, ne? Wenn man so den Schnitt
genau.
nimmt. Ich darf mal aus der Internetseite der Bundeswehr zitieren. Da steht unter der Überschrift Chancengerechtigkeit Frauen bei der Bundeswehr das hier. Sie fliegen Kampfflugzeuge und Hubschrauber, sie springen aus Flugzeugen und fahren Panzer, sie kommandieren Kriegsschiffe und Kampfkompanien. Frauen sind bei der Bundeswehr nicht mehr wegzudenken. Mittlerweile sind Soldatinnen in fast jedem Bereich der ehemaligen Männerdomäne angekommen. Ehemalige Männerdomäne Bundeswehr. Finden Sie, das trifft so zu, Frau Lohaus?
Ich glaube, die Zahlen haben das ja schon gezeigt und auch das, was Frau Holz ja angedeutet hat, zeigt eben, dass natürlich die Bundeswehr wie viele andere gesellschaftliche oder alle anderen gesellschaftlichen Bereiche auch natürlich noch keine Gleichstellung erreicht haben. Und wenn wir jetzt natürlich militärhistorisch schauen, wie männlich konnotiert, sag ich mal, Militärdienst, Wehrdienst historisch ist, also Frauen, es ist ja ein Bereich, aus dem Frauen explizit ausgeschlossen waren, dann ist das ja auch kein Wunder, dass das dauert, sag ich mal. Ne? Und es ist ja auch, wird ja auch gesellschaftlich debattiert, inwiefern in diesem Bereich das überhaupt erwünscht wird. Also eine feministische Perspektive darauf ist ja auch gespalten. Also zu sagen, wollen wir das überhaupt ändern, ne? Weil Feministinnen, sag ich mal, historisch gesehen auch sehr stark pazifistisch geprägt sind.
Also 14% ungefähr haben wir gesagt, Soldatinnen arbeiten bei der Bundeswehr. Wie verteilt sich das denn im Führungsbereich?
Naja, man muss generell sagen, dass natürlich die Tätigkeit von Frauen in höheren Dienstgraden und Besoldungsgruppen abhängig davon ist, wie lange sie bei der Bundeswehr sind. Das heißt, sie müssen erstmal bestimmte Karriereschritte, Laufbahnschritte durchlaufen, um in höhere Positionen zu kommen. Das heißt, so bei den Frauen, die Anfang des Jahrtausends in die Bundeswehr eingetreten sind, da vergehen so im Schnitt 25 bis 30 Jahre, bis die im Truppendienst in den Führungspositionen angekommen sind. Generell kann man aber sagen, dass wir auch Bereiche haben, wo Frauen natürlich schon länger tätig sind, eben im Sanitätsdienst. Da sind sie auch in höhere Dienstgradgruppen und Besoldungsgruppen vorgestoßen. Aber generell kann man sagen, in diesen höheren Bereichen, da sind Frauen tatsächlich unterrepräsentiert, was auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass Frauen signifikant seltener den Antrag auf Übernahme als Berufssoldat schreiben oder stellen, besser gesagt. Und von daher dann nicht ihre gesamte berufliche Karriere bei der Bundeswehr durchlaufen.
Und warum tun Sie das seltener? Haben Sie eine Idee?
Na, wir hatten dazu vor einiger Zeit mal ein Forschungsprojekt gemacht. Da war so die Überlegung, dass möglicherweise strukturelle Gründe, also organisationsinterne Gründe, eine Rolle dafür spielen, warum Frauen diesen Antrag auf Übernahme in den Status des Berufssoldaten, der Berufssoldatin nicht stellen oder seltener stellen als Männer. Diese Annahme hat sich erstmal nicht bestätigt, sondern es berichten sowohl männliche Soldaten wie auch weibliche Soldaten über Probleme mit dem Besoldungswesen, mit dem Beurteilungswesen, mit den Karrierewegen, mit den Verwendungen, in die man reinkommt. Was wir aber feststellen konnten, ist, dass bei Frauen, bei Soldatinnen tatsächlich ein Stück weit häufiger als bei männlichen Soldaten im Kopf sowas wie eine kleine Schere ist. Also Frauen denken häufiger an das, was ihre berufliche Tätigkeit mit Familie zu tun hat oder wie sich das auf Familie auswirkt. Und von daher haben Frauen stärker Partnerschaft, Familie, Kinder im Kopf, wenn sie sich die Frage stellen, mache ich jetzt den Antrag auf BS, also Berufssoldatin oder nicht? Und für uns war das dann der Kernunterschied, was dafür spricht, dass Frauen halt seltener den Antrag stellen.
Das war auch mein erster Gedanke, zu sagen, Frauen kommen ja jung, ohne Familie, möglicherweise ohne Anhang, in die Bundeswehr rein, können viele Erfahrungen sammeln. Und wenn sich dann, ich sag mal, das Leben entwickelt und man auch zur Familie kommt, dann verändern sich auch zum Teil Prioritäten. Und dann ist das manchmal sehr, sehr schwierig zu vereinbaren mit dem Freiraum, den man vorher hatte, den man dann nicht mehr hat, weil wir gesellschaftlich andere Probleme, andere Rahmenbedingungen haben, die es nicht immer einfach machen, den Dienst auch so zu bestreiten, wie wir ihn zu Beginn unserer Karriere bestreiten konnten.
Da geht es Ihnen wie Frauen sonst auch, die arbeiten, oder?
Das stimmt, aber zum Teil, es wird angeboten, dass man bei uns ja auch in einigen Bereichen Teilzeit machen kann. Das kann man aber auch nicht überall, denn die Dienststelle, wo die ich allein habe, 57 Kilometer, muss von Brandenburg nach Berlin. Das kann eine Zeit sein, da habe ich Glück vielleicht und fahren 60 Minuten durch. Das kann aber auch sein, dass ich bis zu 2 Stunden brauche, je nachdem. Das ist Betreuungszeit, die ich seitens der Kita auch im Hort alles nicht mehr habe. Zeit, die ich auch nicht arbeiten kann, die ich einfach vergeude. Und das sind so Rahmenbedingungen, weil ich nicht alles direkt um die Ecke habe. Und das haben viele andere auch nicht, selbst wenn sie heimatnah eingesetzt sind. Und das macht es unter anderem schwieriger.
Wo sind die Ehemänner?
Also bei uns im Haushalt kann ich sagen, wir haben das tatsächlich sehr gut geteilt. Und würde mein Mann nicht so in seiner Schicht arbeiten, wie er arbeitet oder dient, könnte ich nicht Vollzeit an der Dienststelle sein, wo ich bin. Also wir teilen das auch zu Hause sehr, sehr gut. Deshalb macht es uns überhaupt möglich, dass wir da stehen, wo wir stehen. Aber nicht jeder Haushalt teilt sich das so gut auf oder hat vielleicht auch nicht einen zweiten Partner im Haushalt. Das muss man auch sagen. Es gibt Alleinerziehende, die müssen sich jeden Tag selbst durchkämpfen durch den Alltag. Und das sind Dinge, die es dann einfach sehr, sehr schwierig machen können.
Würden Sie sagen, die deutsche Gesellschaft hätte gerne Frauen, auch gleichberechtigte Frauen in der Bundeswehr?
Ich finde, dass insgesamt ist das tatsächlich eine sehr interessante Debatte, die wir da gerade führen, die ja angestoßen wurde eben über das Thema Wehrpflicht, ne? Und inwiefern sollen Frauen auch Wehrdienst leisten oder verpflichtet werden, Wehrdienst zu leisten. Ich finde es tatsächlich komplex und es hat mehrere gute Argumente für und dagegen. Tatsächlich würde ich aber denken, ja, wir sind ein demokratisches Land. Wir sprechen gerade darüber, dass wir verteidigen müssen, also die gesellschaftliche weltweite Entwicklung sozusagen das auch dringend nötig macht, dass wir wehrhaft sind, als Demokratie wehrhaft sind. Und auf der einen Seite sehe ich eben, natürlich ist es ein konservatives Argument zu sagen, nein, traditionelle Geschlechterrollen sollen bestehen bleiben und demnach wäre sozusagen das Militär natürlich eine männliche Institution, die sie mal war, also das zurückzudrehen oder nicht weiter zu verstärken, die Gleichberechtigung nicht weiter zu fördern. Es ist aber interessanterweise eben so, dass auch, ich sag mal, Feministinnen gespalten sind. Also ich bin eher der Meinung, dass wir natürlich auch die Bundeswehr nicht nur gleichberechtigt, sondern auch Frauen gleichgestellt sein müssen und dass wir da auch mehr Frauen brauchen, weil immer dort, wo dann mehr Frauen auch sind, ändern sich vielleicht auch die Strukturen. Also wir brauchen das so von beiden Seiten, von der Führungsriege runter natürlich gesteuert, aber auch eben den Druck von unten sozusagen, der über die Masse kommt. Und auf der einen Seite ist es eben so, dass Frauen natürlich ganz andere Biografien haben. Also das, was Frau Holz gerade so schön beschrieben hat, ne, dass wir eben sowieso für den Hauptteil der Sorge in der Gesellschaft zuständig sind, für Kinder, für Angehörige. Und dass die Strukturen auch gesellschaftlich nicht darauf ausgerichtet sind, dass wir eben wirklich gute, flächendeckende Kinderbetreuung überall in Deutschland angeboten bekommen. Und das spielt dann natürlich rein, ne? Mhm. Und was ich wichtig finde, ist eben, dass wir an all diesen Strukturen arbeiten, um das auch zu ermöglichen und das eben nicht auf die einzelne Frau abladen.
Mhm. Wir brauchen mehr Frauen in der Bundeswehr, sagen Sie, Frau Lohaus. Nochmal die Frage, sieht die deutsche Gesellschaft das in der großen Mehrheit auch so?
Also es gibt natürlich ein paar Umfragen, die auch gespalten sind sozusagen. Ein Teil der Gesellschaft sagt ja, ein anderer Teil der Gesellschaft sagt nein. Also das debattieren wir ja gerade.
Es ist ja auch immer eine Frage, wie die Frage genau formuliert wird. Also es ist leicht beispielsweise dann zu sagen, ja, es sollte eine Wehrpflicht für Frauen geben, wenn man bestimmte Parameter nicht im Blick hat. Es gibt andere Sachen, die sind komplexer, wo es dann zum Beispiel heißt, Frauen haben als eine, wenn man so will, gesellschaftliche Pflicht, das Gebären von Kindern. Das heißt, sie sorgen für den Nachwuchs der deutschen Gesellschaft. Und das ist eine Sache, da hört es mit Gleichberechtigung ja schon irgendwie auf. Das können Männer nicht übernehmen, es sei denn, sie adoptieren Kinder. Mhm. Von daher ist so die Frage, ist jetzt Wehrpflicht für Frauen notwendig? Sollte es die geben? Das sind ganz komplexe Gerechtigkeitsfragen, die sich dann stellen und wo man eben auch ein Stück weit die unterschiedliche Belastung der beiden Geschlechter in der deutschen Gesellschaft berücksichtigen muss. Derzeit ist es ja so, dass wir auf einen freiwilligen Wehrdienst für Männer zusteuern, eine freiwillige Wehrpflicht für Männer. Frauen kommen ohnehin freiwillig zur Bundeswehr. Das heißt, wir werden perspektivisch eher Männer rekrutieren, was bedeutet, dass der Frauenanteil in der Truppe in der Bundeswehr in den nächsten Jahren sinken wird, einfach weil die Zahl der Männer deutlich zunehmen wird.
Also ich finde das problematisch. So, weil das eben genau diese traditionelle Rollenverteilung natürlich weiter festschreibt, ne? Und Herr Kümmel, Sie haben gesagt, ja, die Frauen gebären, aber das Gebären ist ein relativ kurzer Vorgang und das gemeinsame Aufziehen, das Erziehen und die Kinderbetreuung, Haushalt und so weiter, das können sich ja alle Geschlechter miteinander teilen.
9, 12 Monate, das ist schon eine ganze Ecke.
Und bei dem bleibt es ja nicht. Das ist ja auch die direkte Zeit da und davor und danach halt. Ne? Das ist ja nicht nur die Zeit, wo das Kind im Bauch gebärt. Also ich bin auch der Meinung, dass es sehr schwierig ist und wir, wenn wir nicht gegensteuern, tatsächlich mit den Zahlen in nächster Zeit runtergehen werden. Wünschenswert wäre es anders. Ich bin der Meinung, dass wir mit dem Aussetzen der Wehrpflicht so ein bisschen die Fühlung in die Menschen die Fühlung in die Bundeswehr verloren haben und somit jüngere Menschen vielleicht zunehmend die Bundeswehr erstmal ablehnen. Wenn ich rückblickend betrachte, wie das bei mir war, ich hätte die Chance gehabt, ein halbes Jahr früher bereits in die Bundeswehr eintreten zu können, nachdem ich gemustert worden bin. Und habe mich aber auch dafür entschieden, ein halbes Jahr später einzutreten und dafür aber einen Standort zu haben, der etwas heimatnäher ist. Also komplett alle Zelte abzubrechen, das war für mich auch ein zu großer Schritt. Und unterdessen haben wir viele und andere Möglichkeiten und bin deshalb der Meinung, dass sich gerade jede junge Frau, wir haben viele, die möchten, dass die sich trauen sollten. Es gibt unterdessen gute Angebote, auch Öffentlichkeitsarbeit, Tag der Bundeswehr und, wo man reinblicken kann. Auch die Karriereberater, die an den Schulen gehen und Jungen und Mädchen zeigen, was möglich ist. Und für mich ist das einfach schön zu sehen, wie die Frauen und Männer, wenn sie in der Truppe sind, tatsächlich toll zusammenarbeiten.
Was sagen denn die Soldaten, also die Männer in der Bundeswehr dazu? Hätten die gerne mehr Frauen um sich rum, mehr Frauen, die sie vielleicht auch kommandieren?
Frauen haben, ich sag mal, zum Teil andere Qualität. Man kann das natürlich nicht pauschalisieren, aber wir Frauen sind pünktlich, wir sind verlässlich, wir sind ordentlich, wir sind in einigen präziser, sparsamer. Das, wie gesagt, das kann man nicht ausschließlich jetzt nur auf das Geschlecht der Frau projizieren. Aber grundsätzlich sind ja viele gute Tugenden. Ich würde mal ein Beispiel nehmen. Jeder, wenn ich jetzt sagen würde, den reinen Männerhaushalt, da hat ja jeder von uns eine Grundidee, wie das aussehen kann. Wenn in diesem Männerhaushalt jetzt eine Frau einzieht, wissen wir alle, egal wie, aber dieser Haushalt verändert sich. Da fängt man ja auch an, aufeinander sich abzustimmen, Stärken und Schwächen auszugleichen. Und genauso ist das dann auch ein Alltag in der Bundeswehr. Frauen haben Stärken, wo der Mann vielleicht eine Schwäche hat. Und das ist ein Übergang, wo man sagt, ein Alltag, der regulär bewältigt wird.
Wir haben schon geredet über Strukturen in der Bundeswehr, dass das die Gleichstellung nicht irgendwie behindert. Andererseits ist es so, dass die scheidende Wehrbeauftragte Eva Högel bei der Vorstellung des Wehrberichts letztes Jahr gesagt hat, dass es immer noch sexuelle Übergriffe in der Bundeswehr gibt, Herabwürdigungen, Machtmissbrauch, Sexismus. Spielt das vielleicht auch eine Rolle, Frauen davon abzuhalten, in die Bundeswehr zu gehen?
Ich will nicht ausschließen, dass es mit ein Grund ist. Die Wehrbeauftragte hat ja da in ihrem Jahresbericht auch ein ganzes Kapitel gewidmet. 48 Mal gab es sexuelles Fehlverhalten im vergangenen Jahr. Bei über 376 Fällen laufen noch Ermittlungen wegen Verdachts auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Also es gibt Übergriffe. Ich selber habe nie welche gespürt, kenne auch keinen direkten jetzt aus meinem Umfeld, der das auch hat. Es kann ein Mitgrund sein, ich würde aber nicht sagen, dass es der bestimmende ist.
Mein Gefühl jetzt. Es kommt in der Frage auch sehr stark darauf an, wie die jeweilige Situation, der jeweilige Kontext ist. Also wir haben festgestellt, klar, es gibt sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt in der Bundeswehr. Die ist im Vergleich zu anderen Streitkräften eher niedriger ausgeprägt. Sie ist im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen oder auch wirtschaftlichen Bereichen auch ein Stück weit niedriger ausgeprägt. Aber es ist natürlich immer ein Fall, der ein Fall zu viel ist. Also wir haben das Problem, wir haben das Phänomen in der Bundeswehr. Und wir haben die Erfahrung gemacht, es hängt sehr stark von den jeweiligen vorgesetzten Strukturen ab. Also wenn Sie einen Vorgesetzten haben, dem das Gender-Thema zuwider ist, dann eröffnen sich für die Soldaten andere Spielräume, als wenn sie einen Vorgesetzten haben, der ganz klar sagt, Gendergerechtigkeit ist mir ganz, ganz wichtig. Es gibt bei mir keine sexuelle Belästigung. Wenn das auftaucht, wird das strikt geahndet. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Settings. Und es ist tatsächlich abhängig davon, wie die Vorgesetzten das kommunizieren. Und wenn sie klar, authentisch sagen, das läuft mit mir nicht, es gibt Sanktionen, dann ist das ein Umfeld, wo Soldaten sich dann weniger trauen, entsprechend tätig zu werden.
Das entspricht übrigens den Erkenntnissen, die wir allgemein über Sexismus am Arbeitsplatz haben, ne? Also ich möchte das nur nochmal betonen, dass die Bundeswehr jetzt keine Ausnahme darstellt. Und was ich wahrnehme, ist eben tatsächlich, dass die Bundeswehr sich dem Thema stellt, ne? Das haben wir nicht bei jedem Arbeitgeber. Also dass es sozusagen einen Jahresbericht gibt, in dem das Thema öffentlich dargestellt und aufgearbeitet wird, da können wir in der freien Wirtschaft sozusagen lange darauf warten, dass wir da mal so einen Bericht bekommen. Und was ich auch wahrnehme, zumindest aus den Medien, ist eben, dass sexistisches Verhalten auch sanktioniert wird. Also da habe ich neulich einen Artikel gelesen, dass jemand entlassen wurde zum Beispiel. Auch das ist nicht immer gegeben, ne? Also in dem Sinne habe ich schon den Eindruck, dass das Thema zumindest ernst genommen wird. Und das ist eben ja auch sehr wichtig, vor allem weil der Frauenanteil ja so niedrig ist.
Mhm. Das Bundesverteidigungsministerium und damit die Bundeswehr ist ja auch ihrem Bündnis gegen Sexismus beigetreten, ne? Frau Lohaus.
Genau, und unsere Materialien werden auch eifrig bestellt, kann ich sagen.
Kämpfen, schießen, gehorchen braucht die Bundeswehr mehr Frauen. Darum geht es heute im Forum bei SWR Kultur mit Hauptmann Maria Holz vom Deutschen Bundeswehrverband, Stefanie Lohaus vom Bündnis Gemeinsam gegen Sexismus und dem Militärsoziologen Dr. Gerhard Kümmel. Eine gute Soldatin, ein guter Soldat zu sein, ist das eine Frage des Geschlechts?
Aus meiner Perspektive ein klares Nein.
Ich hätte auch ein klares Nein sofort geantwortet.
Ich frage deswegen unter anderem, weil in den USA der dortige Kriegsminister Hegseth keine Frauen haben möchte, die kämpfen, weil er behauptet, das mache die Armee weniger effektiv und weniger tödlich. Was halten Sie davon?
Also aus meiner Perspektive als Feministin sage ich, dass hier natürlich Stereotype, Männlichkeitsvorstellungen idealisiert werden und auch also quasi eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen vorangetrieben werden soll.
Also ich würde sagen, dass er eine Menge Potenzial, eine Menge Fähigkeiten liegen lässt, da dann vorher, dort sind ja auch Frauen und Männer regulär immer in den Streitkräften gewesen und haben sich mit dem auch identifiziert. Deshalb sehe ich ganz klar, dass das falsch ist. Wir brauchen mehr Frauen und wir brauchen die an der Seite der Männer gleichberechtigt und gleichgestellt.
Wenn es in der US-Armee zum Beispiel künftig geschlechtsneutrale Standards gibt für sowas wie körperliche Fitness oder die Standards sich am Niveau der Männer ausrichten, ist das ein Problem? Oder ist das so, wie es sein sollte?
Ich kann sagen, dass die Bundeswehr eine Strategie verfolgt, wo sie im Prinzip sagt, wir testen sowas wie eine allgemeine Fitness der Soldatin und des Soldaten ab. Und da gelten halt tatsächlich im Geschlechtervergleich unterschiedliche Kriterien, die man erfüllen muss. Auf der anderen Seite verfolgt die Bundeswehr eben eine ganz klare Strategie, wo die Besetzung eines Dienstpostens von den jeweiligen Kriterien abhängig gemacht wird, die für diesen Dienstposten gelten. Das heißt, jeder Bewerber, unabhängig vom Geschlecht, muss die Kriterien des Dienstpostens erfüllen. Und wenn Sie dann zum Beispiel einen Gleichstand haben zwischen einem männlichen Bewerber und einer weiblichen Bewerberin, dann würde die Frau zum Zuge kommen.
Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Generaloberstabsarzt Nicole Schilling. Das ist die derzeit ranghöchste Soldatin in der Bundeswehr, von der manche Männer behaupten, sie sei als Quotenfrau nur so weit gekommen. Das sind böse Zungen.
Naja, der Vorwurf, Quotenfrau zu sein, der kommt natürlich schnell. Deswegen sagen zum Beispiel auch sehr viele Soldatinnen in den Umfragen, die wir machen und in den Interviews, die wir führen, immer wieder, dass sie nicht bevorzugt behandelt werden möchten. Sie möchten so gesehen genauso behandelt werden wie die männlichen Soldaten. Es ist natürlich auch immer leicht zu sagen, zum Beispiel, wenn man sich auf einen Dienstposten beworben hat und da eine Frau als Konkurrentin hat. Die Frau hat den Dienstposten bekommen, nicht weil sie besser ist als ich, sondern weil sie eine Frau ist. Also das sind so Ausweichargumente, die da angeführt werden, die nicht stimmen müssen.
Das sind ja auch ganz klassische Argumente, die wir aus allen anderen Bereichen auch kennen. Und da gibt es tatsächlich auch eine Forschung zu. Und die Forschung kommt zu dem Schluss, dass also Quoten, ja, für unterrepräsentierte Gruppen hier für Frauen, wer davor Angst haben muss, sind die mittelguten Männer, sag ich mal, ne? Also dass insgesamt eigentlich, weil der Pool an, ich sag mal, talentierten Person sozusagen steigt, das Arbeitsergebnis am Ende nach oben gezogen wird, weil die guten Frauen nach oben kommen. Die müssen sich eh beweisen gegenüber den Stereotypen und den Vorurteilen und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich belegt, dass sozusagen, ich sag mal, ein Arbeitsergebnis im Endeffekt nicht schlechter wird, sondern besser wird, wenn Quoten dazu führen, dass eben bei gleicher Eignung auch diejenigen zum Zug kommen, die ansonsten aufgrund von Vorurteilen unter den Tisch fallen würden.
Gleiche Eignung, wenn man sagt, in einer Armee ist eine körperliche Leistungsfähigkeit entscheidend, dann sind Frauen aber immer im Hintertreffen, oder?
Da würde ich gerne auch noch mal ganz kurz einhaken. Also wir wissen ja, dass, also ich würde sagen, eine trainierte Frau ist in jedem Fall fitter als ein weniger trainierter Mann. Also wir denken ganz oft in diesem, alle Männer sind stärker als alle Frauen und so weiter. Wir müssen uns das vorstellen in Verteilungskurven, ne? Und natürlich, ich sag mal, weil Männer im Schnitt größer sind und mehr Muskelmasse haben, sind sie im Schnitt sozusagen stärker als im Schnitt alle Frauen. Aber wir denken viel zu wenig an individuelle Kompetenzen, individuelle Unterschiede. Es gibt auch sehr fitte, muskulöse, große Frauen. Ich will nur sagen, wir müssen da, glaube ich, ein bisschen anders denken und wirklich auf die Individuen gucken und was die jeweilige Person mitbringt und nicht immer so stark in diesen zwei konträren Gruppen. Und dann löst sich das auch ein Stück weit auf.
Frau Holz, jetzt sehen wir leider nicht, wie groß Ihre Muskeln sind und wie stark Sie sind. Aber würden Sie denn sagen, Frauen können genauso kämpfen wie Männer?
Mindestens mit dem Willen auch, ja. Also der Wille, meiner Meinung nach, der gleicht unheimlich viel aus. Meine Körperlänge ist nicht so groß. Ich bin ein bisschen über 1,60 und bin auch nicht die bemuskelte Frau. Dennoch erfülle ich die jährlichen Dinge, die körperlich abgefordert werden, ob das der Marsch ist. Und da, wie schon richtig gesagt worden ist, da ist auch ein gleicher Maßstab. Wir haben die gleiche Zeit, wir haben die gleiche Strecke wie die Männer und wir haben das gleiche Gewicht. Das müssen wir alles gleich erfüllen. Wir haben den BFT, Basic Fitness Test, den wir jedes Jahr, wie auch schon erwähnt worden ist, ablegen müssen, auch da nach den gleichen Kriterien. Und von daher würde ich sagen, ist der eine oder andere vielleicht körperlich ja nicht so geeignet, den 15-Kilo-Rucksack so schnell zu tragen wie ein großer Mann oder ein groß bemuskelter Mann. Aber nichtsdestotrotz kann man mit Willen sehr viel schaffen. Und das zeigen sehr viele Frauen. Und jetzt muss man sagen, wir haben ja auch nicht nur den überdurchschnittlich großen Mann in der Bundeswehr, da gibt es ja auch kleine oder kürzere.
Genau, das meine ich. Und das andere, was ich mich frage, da bin ich aber eben nicht die Expertin, ist, inwiefern sich ja Kriegsführung auch verändert. Also was wir jetzt in der Ukraine sehen mit Drohnen und so weiter, wo wir da diese Fähigkeiten überhaupt nicht mehr so stark brauchen und stattdessen Konzentrationsfähigkeit, Präzision und so weiter. Ne? Also welche Fähigkeiten werden überhaupt angesprochen und werden benötigt? Das wäre eine Frage fast.
Vielleicht an den Herrn Kümmel. Ne? Kriege werden heute eher am Computer geführt, als dass man die Menschen rausschickt zum Kämpfen, oder?
Naja, dafür sind ziemlich viele Bodentruppen in der Ukraine tätig, sowohl auf russischer als auch auf ukrainischer Seite. Also ohne dieses Ground Combat Element wird es nicht gehen. Dennoch gilt, dass die Technisierung des Krieges voranschreitet und von daher eben auch die Anforderungsprofile sich ein Stück weit verändern werden, je nach Verwendungsbereich, in dem man dann tätig ist. Und wenn man für Drohnen zuständig ist, dann braucht man eben andere Fertigkeiten, als wenn man irgendwo in einer Bodentruppe steckt.
Und Sie, Frau Holz, könnten sich vorstellen, im Notfall auch in den Krieg zu ziehen, Sie und Ihre Kolleginnen?
Selbstverständlich, dafür haben wir unterschrieben, dessen sind wir uns immer bewusst und deshalb hält man sich fit, deshalb bleibt man auf Stand und ja.
Werden Sie da manchmal drauf angesprochen, vielleicht nicht nur innerhalb der Armee, sondern auch außerhalb von Menschen, die sagen, Mensch, wie kann denn das sein? Willst du das wirklich tun? Ist das nicht ein Spiel mit dem Feuer?
Also bisher habe ich es mir gegenüber tatsächlich niemand negativ aus dem Freundes-, Bekannten- oder Familienkreis mit meiner Idee zur Bundeswehr zu gehen und auch jetzt bin ich 17,5 Jahre dabei, entgegengetreten. Im Gegenteil, also ich werde unterdessen auch sehr oft angesprochen, auch in der Schule, unsere Tochter, die sich erkundigen, weil sie nicht wissen, wie Abläufe sind oder so. Also die Präsenz dann als Frau, auch manchmal muss ich Kinder ja auch in Uniform wegbringen oder so, die Leute schauen herauf und das sind auch die Kinder, die manchmal mich verwechseln mit der Polizei, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn erklärt man denen, dass das Interesse ist da, die Bewunderung, wie man alltägliche Dinge schafft und auch die Unterstützung. Also egal, wenn wir Unterstützung brauchen, erfahre ich die nicht nur vom Meer, sondern tatsächlich auch im Freundes- und Familienkreis und das sehr stark.
Das gilt ja auch für das kostenlose Bahnfahren der Soldaten und Soldatinnen. Durch dieses Instrument ist eine ganz, ganz große Sichtbarkeit von eben auch weiblichen Soldaten in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft gegeben. Und da kommen interessante Gespräche zustande.
Ich nehme mal an, dass Männer oft in die Armee gehen, weil sie Fähigkeiten haben wie Entschlossenheit, Durchsetzungskraft, Härte, weil sie so eine Idee vom soldatischen Pflichtbewusstsein haben, vielleicht auch von Kameradschaft. Das kann man ja möglicherweise alles auch bei Frauen annehmen. Oder gibt es verschiedene Motive für Männer, sich bei der Bundeswehr zu melden als für Frauen?
Generell würde ich sagen, die Motive, sich bei der Bundeswehr zu bewerben, sind für Männer wie für Frauen eigentlich ziemlich identisch. Was wir feststellen können bei einer Untersuchung war, dass Frauen ein Stück weit stärker darauf gucken, ob der jeweilige Arbeitgeber irgendwie mit Chancengerechtigkeit und Gleichstellung in Verbindung gebracht wird. Also das Image der Bundeswehr als ein Arbeitgeber, der Gleichstellung versucht zu gewährleisten, der Gleichberechtigung versucht zu gewährleisten, das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument und ein Signal, was auf Seiten der Frauen auch die Bereitschaft steigert, sich bei der Bundeswehr zu bewerben.
Wir haben ja im Militär und auch im Krieg die Situation, dass aus jungen Männer werden, also im Prinzip betrifft es in der Vergangenheit und bis jetzt hauptsächlich Männer, also das Militär prägt das Bild von Männlichkeit, vom Soldaten, auch von dem Beschützer. Bräuchte es dazu Gegenbilder und wie sollten die aussehen?
Sie sehen es ja in der Werbung, die die Bundeswehr betreibt. Sie hatten eingangs das Zitat von der Webseite der Bundeswehr gebracht. Das sind ja Funktionen, wo Frauen tatsächlich, ich sag mal, in kämpfenden Rollen dargestellt werden. Es wird eben nicht damit geworben, dass die meisten Frauen im Sanitätsdienst tätig sind, sondern es wird damit geworben, dass Frauen eben auch kämpfen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal auch, dass diese Kampfmöglichkeit immer irgendwo im Raum steht. Und das sind natürlich Sachen, die sich sowohl der männliche wie der weibliche Bewerber da immer wieder vor Augen führen müssen.
Wir haben ja am Anfang gesagt, dass Frauen hauptsächlich im Sanitätsdienst arbeiten, in der Bundeswehr, in anderen Bereichen sind sie teilweise extrem unterrepräsentiert. In welchen Bereichen bräuchte es denn ein bisschen mehr Weiblichkeit noch im Sinne von Teamfähigkeit, sich umeinander kümmern, für andere mitdenken?
Also das würde ich
also
jetzt
wichtig sind tatsächlich positive Rollenvorbilder. Das gilt eben tatsächlich für Frauen in Führungspositionen, dass man deutlich macht, dass Frauen in diese Position reinkommen können. Da gibt es auch ein Mentoring-Programm der Bundeswehr, das Frauen gezielt in solche Führungspositionen reinbringen soll. Und genauso gilt es dafür, dass man deutlich macht, Frauen gibt es eben auch in diesen Bereichen, wo sie eigentlich unterrepräsentiert sind, aber es gibt sie eben dort.
Ja, ich hätte gesagt, dass man das gar nicht so zu 100% ausmachen kann, wo jetzt Frauen in einer Masse mehr fehlen oder weniger fehlen. Der Vorgesetzte muss ja oder die Frau in der Rolle als Vorgesetzte, wie aber auch der Mann, das muss ja nicht immer nur das Gold auf der Schulter sein. Also auch darunter in den Hierarchien gibt es ja Vorgesetzte und das machen Frauen wie Männer auch sehr gut. Die Frauen sind nur einfach noch nicht so repräsentativ, weil es halt ein männlich gewachsener Beruf ist und das dauert. Das sind Dinge, die angepasst werden müssen. Wenn man das Beispiel der Polizei nimmt, die haben 20 Jahre halt früher die Laufbahn geöffnet und hier sind die Frauen auch zahlenmäßig deutlich mehr vorhanden.
Es gibt ja in Deutschland, nicht nur in Deutschland, eine gesellschaftliche Strömung, die hätte die Frauen gerne wieder mehr und öfter zu Hause, in der Familie. Unter anderem sagt die AfD zur Ausweitung des Wehrdienstes auf Frauen, also zu dieser Möglichkeit, ideologisch motivierte feministische Gleichstellungsidee sei das, die im Militär nichts verloren habe.
Ja, das ist ganz interessant, weil es ist tatsächlich so, dass die meisten Feministinnen, die ich kenne, gegen die Ausweitung der Wehrpflicht auf Frauen sind. Aus den Gründen, die ich am Anfang schon genannt habe, also aus einem grundsätzlich pazifistischen Verständnis. Wenn man sich Länder anschaut, vielleicht auch nochmal einen Blick ins Ausland, die in der Gleichstellung gesellschaftlich besser aufgestellt sind, dann sehen wir da ja schon die Tendenz tatsächlich auch zur Wehrpflicht für Frauen. Also Norwegen hat ja schon seit 2015 eine Wehrpflicht für Frauen und hat tatsächlich auch einen sehr hohen Frauenanteil, also über 30%. Und es zeigt auch, Studien zeigen auch, dass er dazu führt, dass allgemein dass die Akzeptanz von Gleichstellung und die wirkliche Gleichberechtigung eben ansteigen. Ne?
Dänemark hat seit diesem Jahr auch eine geschlechtsneutrale Wehrpflicht.
Genau, da können wir nur noch nicht so viel ablesen, ist noch zu kurz. Mhm.
Frau Holz, trifft Sie das, wenn Sie sowas hören? Also wir wollen Frauen nicht dabei haben im Militär?
Grundsätzlich ja, natürlich trifft mich das, weil oftmals da einfach Vorurteile im Kopf sind, die pauschalisiert werden und deshalb eine Entscheidung oder auch diese harte Aussage getroffen wird, die man, wie wir jetzt in dem ganzen vorangegangenen Gespräch aufgeführt haben, nicht gerechtfertigt sind.
Wie geht man da vor?
Naja, das ist hier zum Beispiel eine Möglichkeit, Initiativen zu ergreifen, halt, ne, aufzuklären, das persönliche Gespräch zu suchen, die Möglichkeit zu bekommen, zu zeigen, was man auch kann, dass Vorurteile halt, die im Raum stehen, dass man zeigen kann, dass es anders geht.
Also wenn das Argument, was hinter der These der AfD steht, stimmen würde, dann hätten wir ja heute eine total feministische Bundeswehr. Und das ist ja nun beileibe nicht der Fall. Also wir können tatsächlich sagen, die meisten Frauen kommen nicht in die Bundeswehr rein mit dem Anspruch, diese in Richtung Feminismus zu verändern. Also es geht wenig um eine, ich sag mal, organisationskulturelle Veränderung in Richtung Feminismus, sondern das ist tatsächlich die Minderheit. Die meisten Frauen, die in die Bundeswehr reinkommen, übernehmen eigentlich diese Organisationskultur, die sie vorfinden. Und da verändert sich tatsächlich sehr, sehr langsam etwas. Und man muss auch sagen, dass diese Entwicklung beileibe nicht geradlinig ist, sondern immer wieder auch Rückschläge zu verzeichnen sind. Also wenn Sie an die Zeit der Corona-Pandemie denken, was sich da auch an gesellschaftlichen Rollenbildern zurückentwickelt hat, sag ich mal, in Richtung die Frau bleibt zu Hause, die Frau sorgt für die Kinder und so weiter und so weiter. Wenn Sie sich anschauen, was gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika passiert mit Frauen, aber auch mit Schwarzen in den Streitkräften, dann sind das deutliche Rückschritte. Und diese Rückschritte können natürlich eintreten. Deswegen geht es auch immer wieder darum, das bereits Erreichte zu sichern.
Ich würde einen Bogen schlagen zu Demokratie allgemein. Also diese Forderung zur Retraditionalisierung der Geschlechterrollen, die geht einher mit einem Abbau an Demokratie und mit einem Angriff auf die Demokratie. Also das geht sozusagen Hand in Hand. Und das ist deswegen auch kein Wunder, dass solche Vorwürfe sozusagen auch aus dieser Ecke kommen.
Müssten wir diese Idee der Bürgerin in Uniform oder des Bürgers in Uniform, je nachdem, von wem wir reden, noch ein bisschen betonen?
Naja, ich würde eben denken, dass wir uns als gesellschaftliche Utopie vornehmen sollten, so wie es ja auch im Grundgesetz, in unserem demokratischen Grundgesetz, im Artikel 3, also ganz oben, verfasst ist sozusagen, dass wir eben nicht nur die Gleichberechtigung, sondern die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Und das geht eben nur Hand in Hand, ne? Also wenn auf der einen Seite eben Bürgerinnen sozusagen gleichgestellt sein sollen in der Bundeswehr, dann besteht eben die große Frage, was ist eben mit der ganzen Sorgearbeit und so weiter an dem Punkt, wo die Biologie dann aufhört, die große Rolle zu spielen, weil das muss ja nicht auf die gesamte Erwerbstätigkeit Einfluss nehmen. Und das geht Hand in Hand. Also, ne, wie können wir sozusagen unsere Gesellschaft gerechter gestalten, sodass alle eben entsprechend auch ihres Wunsches, ihrer Potenziale, ihrer Fähigkeiten nicht benachteiligt werden und das ausüben können, was sie gerne möchten, das machen können, was sie möchten. Und das kann dann eben bei der Bundeswehr sein oder im Kindergarten.
Ich wollte dieses Argument vielleicht nur noch kurz ergänzen. Und zwar halte ich es ganz persönlich für sehr, sehr wichtig, dass dieses Ideal des Staatsbürgers, der Staatsbürgerin in Uniform tatsächlich stärker in den Vordergrund gerückt wird. Auch die innere Führung als das dahinterliegende Konzept generell in den Vordergrund gerückt wird, weil das derzeit in der Debatte um Herstellung von Kriegstüchtigkeit ein Stück weit verloren geht. Also wir wollen ja eigentlich Streitkräfte haben, die demokratiekonform, demokratiekompatibel, normorientiert, werteorientiert, freiheitlich-demokratische Grundordnung, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und so weiter, Menschenrechte, die in der Hinsicht entsprechend aufgestellt ist. Und das kommt mir momentan in der Debatte über Kriegstüchtigkeit ein Stück weit zu kurz. Deswegen würde ich sagen, generell müsste diese Idee Staatsbürger, Staatsbürgerinnen in Uniform und innere Führung weiter in den Vordergrund gerückt werden. Und ich würde auch sagen, dass es von Seiten der militärischen wie politischen Führung der Bundeswehr stärker in den Vordergrund gerückt werden sollte, um nämlich zu zeigen, wie und auf welche Weise die Idee der inneren Führung mit Kriegstüchtigkeit kompatibel ist oder wie das so gesehen bewahrt werden kann im Bereich Kriegstüchtigkeit.
Lassen Sie uns noch mal kurz über vielleicht die eine oder andere konkrete Maßnahme zum Thema Gleichstellung bei der Bundeswehr reden. Eine ganz einfache Sache, die mir aufgefallen ist, warum sagt man nicht Generalin, sondern Frau General? Gilt auch für alle anderen Bezeichnungen. Ne? Würden Sie sich das wünschen, Frau Holz?
Nein. Das Thema kam schon öfter auf, dass man die Dienstgrade entsprechend des Geschlechtes anpasst. Aber das klingt schon komisch, Frau Hauptfrau. Das sind Dinge, das möchten wir Frauen. Also ich kann für den größten Teil mindestens aus meinem Umfeld sprechen. Wir möchten das gar nicht, dass das angepasst wird. Das sind auch keine Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Wir möchten uns auf unseren Job fokussieren und den auch ausüben, ohne über Dienstgradänderungen nachdenken zu müssen. Nein, da bin ich der Meinung, dass das nicht so der richtige Weg wäre. Aber Gleichstellung sollte halt kein Nebenjob sein, sondern ein Auftrag. Sie fördert halt die Kriegstüchtigkeit unserer Streitkräfte. Und wir, gerade der Verband, wir stehen für klare Strukturen und faire Chancen und auch für die echte Fürsorge und setzen uns da sachlich und konstruktiv für ein. Und das mal laut und auch, aber grundsätzlich immer auf Augenhöhe.
Frau Hauptfrau oder Frau Hauptmann, was klingt für Sie komischer, Frau Lohaus?
Naja, ich wäre natürlich ganz klar für die korrekte Bezeichnung, für die Entgenderung, also dass wir einfach direkt so benennen, wie es ist. Aber ich verstehe Frau Holz auch, ja, weil Sprache ist symbolisch, Sprache ist auch was ganz Persönliches, ne? Sprache findet in unserem Kopf statt, in unserem Denken. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass, also wir hatten ja auch diese großen Debatten hier um geschlechtergerechte Sprache allgemein. Ich denke dann, naja, also vielleicht ist es noch nicht an der Zeit. Und es gibt andere Bereiche, die jetzt auch erstmal wichtiger sind umzusetzen, anstatt dieses Symbolische. Das kommt dann vielleicht in 20 Jahren, kommt es dann von selber.
Frau Holz, in Ihrem Bundeswehrverband, haben Sie da noch eine Idee, wie Sie da die Männer ein bisschen in die Richtung kriegen könnten, dass sie mehr Frauen mitreden lassen und dass nicht nur 21 Männer groß auf dem Vorstandsbild erscheinen? Was wäre da nötig?
Ich würde sagen, der Verband hat da bereits darauf reagiert. Wir haben eine Gruppe der Frauen im Deutschen Bundeswehrverband, haben dazu auch schon ein Leitbild entwickelt. Ende Januar wird auch ein Buch repräsentiert, wo Frauen, die unterschiedlichste Herkunft, unterschiedlichste Position und aber alle auf verschiedenen Wegen zum gleichen Weg quasi in den Streitkräften gekommen sind. Ganz tolle Persönlichkeiten, ganz tolle Frauen. Und in dieser Gruppe aus Frauen, die aus der Bundeswehr halt zusammengekommen sind, engagieren wir uns mit dem Verband zusammen, dass die Frau nicht mehr alleine dasteht oder es ein Selbstverständnis wird, dass Frauen dazugehören. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, selbst wenn wir jetzt von den Wählern als wir zwei Frauen nicht dazugehören, weil, wie ich bereits erwähnt, die Stellvertreter rausgewählt worden sind, ist das tatsächlich so, dass wir gehört werden, auch vom Bundesvorstand, von allen Herren und auch ein ganz normales Mitspracherecht haben und uns einbringen können.
Und Sie sehen, dass die Männer im Vorstand willig sind, der eine oder andere vielleicht beim nächsten Mal abzutreten und eine Frau mit reinzulassen?
Also ich möchte niemanden vorschreiben, wann und wie er abzutreten hat. Nichtsdestotrotz kann man sagen, wir sind jetzt ja auch etwas, zum Teil etwas jünger geworden. Wir haben jemanden mit dem Hauptmann Lukas Jochum, der ist 29 Jahre. Unser zweiter Stellvertreter des Bundesvorsitzenden, der ist Mitte 30, also auch sehr jung. Und das erste Mal auch zwei Frauen, die mitreden können und mit dabei sind, sodass ich sage, eine gewisse Veränderung ist ja angestoßen.
Wir hatten schon mal eine Bundesverteidigungsministerin. Dreimal sogar. In der Bundeswehr ist derzeit die ranghöchste Soldatin, Generaloberstabsarzt Nicole Schilling. Ich hatte es vorhin schon mal kurz gesagt. Immerhin Stellvertreterin des Generalinspekteurs. Herr Kümmel, was schätzen Sie, wann kriegen wir die erste Bundeswehr-Generalinspekteurin?
Oh, mit Prognose haben es die Sozialwissenschaften nicht so sehr. Ich würde mal sagen, das dauert noch ein Weilchen.
Kämpfen, schießen, gehorchen. Braucht die Bundeswehr mehr Frauen? Darum ging es heute im Forum bei SWR Kultur mit Hauptmann Maria Holz, der stellvertretenden Vorsitzenden der Luftwaffe im Deutschen Bundeswehrverband. Stefanie Lohaus, Mitglied der Geschäftsführung der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft Berlin und Leiterin des Projekts Gemeinsam gegen Sexismus. Und Dr. Gerhard Kümmel, Militärsoziologe vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Mein Name ist Marion Theiß. Vielen Dank Ihnen fürs Mitreden und fürs Zuhören.